Also Regina Schilling und Fritz Wolf habe ich Ihnen ja jetzt schon vorgestellt. Ich freue mich, Frau Gerlach hat gerade selber schon als Veranstalterin gesprochen. Ich möchte Ihnen jetzt alle weiteren noch unserer Mitstreiter mit vorstellen. Carola Wille, natürlich allerseits bekannt als ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDR. Im Übrigen, wie ich nachgelesen habe, haben Sie angefangen in dem Jahr, in dem der Film im Fernsehen gelaufen ist, jetzt schon in der zweiten Amtszeit als Intendantin. Dann, wir werden gleich nochmal das Verhältnis der beiden ergründen. Reinhard Becker, Chefredakteur der ARD und auch zuständig in dieser Funktion für den Dokumentarfilm. Auf der anderen Seite Peter Arendt, sozusagen das duale System rund um Frau Wille, auch zuständig für den Dokumentarfilm, aber in einer anderen Konstellation, was wir gerade gleich noch ansprechen werden. Dann, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, David oder David? David Bernet, der Sie sind Dokumentarfilmer, haben mit Democracy gerade den Dokumentarfilmpreis gewonnen und sind auch Mitunterzeichner der Stuttgarter Erklärung, die wir gleich sicher auch noch mal näher uns mit ihr beschäftigen werden. Sie haben dafür 20.000 Euro bekommen. In welchem Verhältnis stand das zu den Kosten für Ihren Film?
Das hat sich sofort wieder aufgebraucht. Ich habe Schulden bezahlt, meinen Computer erneuert und
Party. Futsch war es weg. Okay. Trotzdem ist natürlich ein dotierter.
Sehr gut, natürlich. Großartig.
Ist ein dotierter Preis immer was Feines. Frau Gerlach hat es gerade schon angesprochen, Frau Wille. Die ARD oder überhaupt das öffentlich-rechtliche Fernsehen befindet sich ja in einem Denkprozess und muss sich auch, viele sagen es, erneuern und muss sich auch sozusagen den rasant sich verändernden Zeiten stellen. Sie haben ja eine Dokumentarfilmwerkstatt zusammen mit der AG Doc gemacht. Und ich hatte das Gefühl, Sie verstehen sich jetzt super miteinander. Ist das richtig? Weil es gab ja auch mal Zeiten, wo es da eine sehr große Differenz gab zwischen der ARD auf der einen Seite und der AG Doc auf der anderen Seite. Sind Sie jetzt Freunde?
Ich gucke jetzt in Richtung Herrn Frickel. Also die Initialzündung kam damals mal einem Besuch von der AG Doc in der Veranstaltung. Und ich habe festgestellt, dass es offensichtlich viel miteinander zu besprechen gibt. Und deswegen gab es die Idee, zu einer Programmwerkstatt nach Leipzig einzuladen im letzten Jahr. Und wir haben gut miteinander gesprochen. Und es gab in diesem Jahr die zweite Programmwerkstatt. Und wir haben gesagt, wir brauchen das noch mehr. Warum sprechen wir miteinander? Zum einen sicherlich, weil sich vieles verändert. Die Anstalten auf der Suche sind, wo sind ihre Wege in der digitalen Welt, welche Inhalte, welche Stoffe, welche Erzählweisen, welche Möglichkeiten gibt es auch in dieser digitalen Welt und welche Stellenwert hat das Dokumentarische dabei und um auch Erwartungshaltungen abzugleichen. Und wir haben uns sicherlich auch intensiv ausgetauscht über die Rahmenbedingungen. Also wir wissen, ohne gute Finanzierung läuft kein guter Dokumentarfilm. Solche Dinge haben eine Rolle gespielt. Und natürlich auch solche Fragen wie den Stellenwert des langen Dokumentarfilms überhaupt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und das waren die Themen, die wir intensiv diskutiert haben, in einer großen Offenheit, in einer großen Ehrlichkeit und auch kritisch miteinander diskutiert haben. Und ich finde, wir müssen einfach in diesem Dialog bleiben.
Darf ich jetzt mal eine ganz einfache Frage stellen, die ich mich immer wieder stelle als Fernsehkind der 60er Jahre. Wie konnte es dazu kommen, dass dieser lange Dokumentarfilm so in eine Unterfinanzierung gekommen ist und auch sagen, weil eigentlich doch alle wissen, dass man ihn braucht?
Also ich würde die Antwort gerne differenziert geben.
Das würde mich freuen, weil die Frage ist jetzt schon so einfach.
Ja, deswegen wird die Antwort etwas differenzierter sein. Wir wollen ja mehr für Tiefe uns einsetzen. Wir wissen in der ARD, dass das Thema Kalkulationsrealismus ein entscheidendes Thema ist, auch für die Qualität der Angebote. Und wir haben sehr, sehr intensiv und sehr lange auch über das Thema Kalkulationsrealismus gesprochen. Und das nicht nur für den fiktionalen Bereich, sondern wir haben das auch für den dokumentarischen Bereich getan. Und wenn Sie in dem Bereich von Auftragsproduktionen sind, egal ob voll- oder teilfinanzierte Auftragsproduktionen, haben wir in den letzten 2 Jahren mit einer Selbstverpflichtung, die ARD abgegeben hat, eine Menge getan. Also wir Kalkulationspositionen, die früher nicht anerkannt wurden, sind mittlerweile drin bei Dokumentarfilmen, dass der Producer eben einfach dazugehört, das Archivmaterial, das animiertes Material, dass es kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das gilt alles für Auftrags- und Produktionen, egal ob sie jetzt voll- oder teilfinanziert sind. Das war ein Ergebnis der Selbstverpflichtung. Was wir jetzt in Leipzig intensiv diskutiert haben, und das habe ich persönlich ehrlich gesagt auch dazu gelernt, dass ja eine Menge Co-Produktionen sind. Und das ist im Moment nicht von dieser Selbstverpflichtung erfasst. Und da gibt es Themen, wo wir ernsthaft dran müssen. Und das war eines der Ergebnisse der Gespräche und wir werden daran gehen und werden darüber diskutieren, wie das für diesen Bereich aussehen kann. Wie gesagt, wir haben in dem anderen Bereich eine Menge, glaube ich, getan, dass tatsächlich eine vernünftige, eine ordentliche Kalkulationsrealismus für voll- und teilfinanzierte Produktion im dokumentarischen Bereich da ist.
Herr Becker, ich habe gesehen, dass Sie die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen haben. Wir werden auf Zufall auf die 12 Filme, die im Regelprogramm der ARD stehen, noch zurückkommen. Ich würde gerne Frau Gerlach noch mal ganz kurz befragen. Ja, es tut mir leid, Sie müssen immer ein bisschen sich das Mikrofon teilen. Das hat was damit zu tun, dass wir eine so große Runde sind. Ich habe es gerade schon gesagt, die Kategorie bei Grimme heißt Information und Kultur. Es gibt, ich bin das schon im Vorfeld jetzt hier draußen vor der Tür mehrfach gefragt worden, über welchen Dokumentarfilm reden wir eigentlich? Es gibt ja der Begriff des langen Dokumentarfilms, abendfüllender Dokumentarfilm, ist ja doch etwas völlig anderes, als wenn man ein Reportageformat macht, wenn man in ein Format hinein argumentiert. Außerdem gibt es bei Information dann auch noch bis in die Magazine hinein dokumentarische Formen. Ich weiß, dass Sie sich darum besonders bemühen, das fällt im Vorfeld besonders intensiv, auch mit Ausschüssen und mit Arbeitsgruppen vorher abzuklären, damit Grimme da auch auf Augenhöhe ist. Welche Bedeutung hat dieser lange Dokumentarfilm für den Grimme-Preis?
Also eine ganz große, weil es in der Geschichte, also ohne den langen Dokumentarfilm wird es wahrscheinlich den Grimme-Preis auch gar nicht geben, weil er also schon 1964, als der erste Grimme-Preis in Gold vergeben wurde, war es ein Mehrteiler, das Dritte Reich und da der SS-Staat. Das ist der erste Grimme-Preis, der je verliehen wurde. Und wenn Sie sich gerade die ersten Gründungsjahre auch ansehen, war er geprägt eben von dem langen Stück. Das Bildungsfernsehen stand im Vordergrund. Das Nachkriegsdeutschlands Volk musste gebildet, aufgeklärt werden. Und die Berechtigung auch eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks definierte sich eben auch gerade in dieser Gründungsphase. Und das zieht sich, also diese DNA davon ist eben der Grimme-Preis, das Grimme-Institut geprägt und in dieser Kategorie haben wir auch die allermeisten Einreichungen. Also wir sind jetzt in diesem, also im letzten Wettbewerbsjahr bei 1000 Einreichungen gewesen für alle vier Kategorien und um die 600 Einreichungen in der Info und Kultur. Und auch der lange Dokumentarfilm, der Auserzählte, hat immer noch, das muss man eben auch sagen, das besondere Augenmerk eben auch der Juroren, der Nominierungskommission. Was gut und richtig und wichtig ist, darüber diskutieren wir ja gleich noch weiter. Worauf Sie ansprachen, ist, dass wir haben vor 2 Jahren eine Preisreform durchgeführt, gesagt haben, auch das kurze journalistische Stück muss von Grimme, von den Juroren erfasst werden, weil es für unsere Alltagseinordnung politischen Geschehens, aber auch für die kurzen Formen, die eben sehr wichtig sind, sowohl fürs Netz, eben aber auch fürs lineare Fernsehen, für die Integrationsfunktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die aus meiner Sicht immer noch besteht und mehr denn je, müssen wir aber auch eine Orientierung bieten für dieses Stück. Und deswegen haben wir innerhalb der Kategorie Information und Kultur die besondere journalistische Leistung eingeführt. Und wir haben dort 3 erfahrene Jurorinnen und Juroren, die übers Jahr, gesamte Jahr, wir haben jetzt seit der Neuerung das für 2017 das erste Mal durch, 2018 wird es so weiterlaufen, weil die Erfahrungen gut sind. Dort werden sich eben Magazinbeiträge, Kommentare und eben all das, was der Informationsbereich, dieser Begriff ist ja unendlich, also nicht unendlich weit, aber sehr weit, das wollen wir eben auch aufsammeln und dort eben auch Qualität und die Qualität zeigen, eben nach Grimme-Kriterien. Und die Juroren ermitteln das ja, wir als Institut nicht, aber die Juroren.
Herr Becker, Sie sind Chefredakteur und ARD-Koordinator Politik, Gesellschaft und Kultur. Es ist sehr interessant, dass der Dokumentarfilm immer in so verschiedene Sachen eingeordnet wird. Mal ist er Wissenschaft und Kultur, dann ist er Information und Kultur, Politik und Kultur. In welchem Kontext sehen Sie denn diesen langen Film mit diesen 12 Stammplätzen, die die ARD hat und mit den Möglichkeiten, noch weitere zu machen, im Verhältnis zu diesem journalistischen Informationsauftrag, den Sie ja, wenn ich Ihren Titel richtig verstehe, besonders vertreten.
Ja, das ist richtig, aber ich will wirklich mal sagen, die schöne öffentlich-rechtliche Fernsehwelt beginnt ja mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist so, Sie sagen immer die 12 Plätze, ja, die 12 sind's. Wir machen aber im ersten, und ich habe mir die Zahlen der letzten Jahre angeguckt, eher 14 bis 16. Es kommen immer noch welche dazu. Und bitte nicht zu vergessen, wir haben ja noch die dritten Programme oder Regionalprogramme, die drei, das hören die nicht mehr ganz so gerne, die Regionalprogramme. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann muss man wirklich mal sagen, es waren 2016 70 Neuproduktionen bei allen Sendern und in diesem Jahr 2017 62 Neuproduktionen. Langer Dokumentarfilm. Und ich sage jetzt mal, da stehen wir ziemlich alleine da, und zwar an der Spitze. Und wenn wir über das Dokumentarische im Öffentlich-Rechtlichen reden, da gibt es ja noch einen anderen Sender und da ist schon ein gravierender Unterschied. Das nur mal vorweg. Das muss man mal sagen. Und wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es geht ja diese Diskussion um den langen Dokumentarfilm. Ich bin jetzt 35 Jahre in der ARD und ich glaube, mindestens 30 davon wird darüber diskutiert. Es geht immer um die Länge selber, es geht um die Machart, es geht um die Platzierung im Programm. Man meint ja immer nur, je früher, desto besser. Die Gleichung geht schon lange nicht mehr auf, was den Dokumentarfilm angeht. Wir haben Marktanteile um 22, 45, 23 Uhr, die sicher besser sind als das, was wir mit manchen Dokumentarfilmen zu früherer Zeit erreichen würden. All das sind Punkte, die muss man berücksichtigen. Wir machen viel, einfach weil es gut ist. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel Salz der Erde von Wim Wenders, 3,3% Marktanteil. Da sage ich jetzt mal ganz offen, da haben viele aufgejault angesichts dieser Quote. Dennoch haben wir es gemacht und wir haben es aus Überzeugung gemacht. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir mit Dokumentarfilmen auch mehr Zuschauerinteresse finden insgesamt. Es wird sich, das kann ich auf jeden Fall sagen, weil das haben Sie ja angesprochen, geht ja um den Stellenwert des Dokumentarfilms, daran nichts ändern. Wir werden diese 12 festen Plätze weiter haben und werden sicher auch jedes Jahr 2, 3, 4 mehr machen im ersten. Und wir haben ja 4 große Sender, die eigene Dokumentarfilmplätze haben. Das darf man bei der Betrachtung nie vergessen. Also wir reden schon über eine enorme Menge an Dokumentarischem.
Ich würde gerne das noch mal ganz kurz fokussieren auf einen ganz bestimmten Film, nämlich am Montagabend lief Bimbis. Es ging um Kohl. Es ging um die, es war eine lange Recherche im Vorfeld, also sozusagen klassischer, langer Dokumentarfilm journalistischer Prägung. Es hat eine Zusammenarbeit auch mit Printmedien gegeben. Der hatte einen 10,8% Marktanteil um 20 Uhr, 10,4, sorry. Und 1,6, stimmt das, Millionen Zuschauer, so habe ich es jedenfalls gelesen, genau. Da hätte ich jetzt gedacht, als politische Bürgerin, das wäre vielleicht auch Primetime-fähig, weil wir alle kennen noch Kohl, wir alle haben diese Spendenaffäre im Hinterkopf. Wäre das nicht auch sozusagen etwas gewesen, wo man sagt, das ist ein bisschen wie ein Zugunglück, wo man auch das Programm verändert?
Naja, ich weiß nicht, ob der Vergleich mit einem Zugunglück so zulässig ist. Aber ich bin bei Ihnen. Ja, hätte man Primetime machen können. Und deshalb bin ich ja da, wo ich bin. Und die mich auch schon eine Weile dort erleben, wissen, dass ich alles tue, um auch solche Stoffe auf eine bessere, sprich 2015 Zeit zu kriegen. Da haben wir aber sehr hohe Ansprüche und die haben wir zu Recht. Und wir werden zum Beispiel im kommenden Jahr etwas unternehmen, so viel kann ich sagen, dass wir auch mit Dokus, das sind nicht die langen Dokumentarfilme, das sind die etwas kürzeren, mal für eine gewisse Zeit um 20.15 Uhr senden werden. Das ist, muss man genau sich angucken.
Darf ich kurz fragen, die gewisse Zeit ist nicht zufällig der Sommer?
Nein, es ist nicht der Sommer. Sie müssen keine Angst haben, dass wir wertvolle Dokumentarfilme gegen Fußball senden oder ähnliches. Das machen wir nicht. So viel Vorausschau haben wir denn schon. Nein, es betrifft eine andere Zeit. Mehr will ich da im Moment nicht zu sagen. Aber um darauf zurückzukommen, Sie müssen sich immer auch das Umfeld angucken. Wir sind ja längst nicht mehr alleine auf der Welt. Und Sie tun einem Dokumentarfilm, der, unterstelle ich jetzt mal, eine wertvolle gesellschaftliche oder politische Botschaft hat, keinen Gefallen, wenn Sie ihn beispielsweise um 20.15 Uhr gegen Günther Jauch, Wer wird Millionär, platzieren. Da können Sie einpacken. Da sind die Zuschauer nicht bei Ihnen. Oder wenn Sie ihn am Mittwoch um 20.15 Uhr, um ein anderes Beispiel zu nehmen, gegen Aktenzeichen XY beim ZDF senden. Da wissen Sie, da können Sie Ihren Dokumentarfilm eigentlich nicht hinsetzen, da tun Sie dem keinen Gefallen. Und das ist immer eine Abwägung, wo platzieren wir was und was ist vor allen Dingen der Stoff. Und dann gibt's natürlich so ein paar Dokumentarfilm-spezifische Probleme, kommen wir vielleicht ja noch später drauf.
Ich möchte gerne erst noch mal Herrn Ahrens ins Spiel bringen. Er ist schon sozusagen, sein Sender ist schon genannt worden. Sie gelten ja sozusagen immer als die Alternative auch in der Frage, funktioniert Formatfernsehen besonders gut? Sie sind, auch hier möchte ich einen Titel noch mal vorlesen, also Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft. Sie verantworten Formate wie Terra X, ZDF History, die ja auch immer wieder gerne wiederholt werden in den Digitalbouquets, auch von mir dann da gerne gesehen werden. Leschs Kosmos oder Terra Express, Precht, 37 Grad, hat Fritz Wolf eben schon erwähnt. Und Sie arbeiten viel auch mit Presentern. Also das heißt, Sie haben Leute wie Harpe Kerkeling am Start oder Schätzing, die Ihnen dann sozusagen vielleicht die Tür öffnen fürs Publikum. Ist das sicher die Idee dahinter?
Harpe Kerkeling ist leider seit einigen Jahren nicht mehr bei uns, bei Terra X, aber es war in der Tat ein besonderer Erfolg damals, als er die Weltgeschichte bei Terra X gemacht hat. Aber ansonsten sind höchstens ein Drittel der Terra X-Formate von Presentern. Der Rest funktioniert anders. Jetzt hatten wir die Europasage gerade, 6 Teile, wo wir ein bisschen Angst hatten, ob Europa 4 Millionen Zuschauer bekommen kann, weil es doch schlecht beleumundet ist in manchen Kreisen, aber es hat sehr gut funktioniert, auch weil Clark als Australier und Geschichtsprofessor das sehr, sehr glaubwürdig präsentiert hat. Die Formate haben Sie genannt, die man unter dokumentarisch aufzählen kann. Ich dachte, hier geht es noch mehr um Dokumentarfilm, den Abendfilm, da kommen wir vielleicht eher noch zu. Aber eine Anmerkung noch zu 20.15 Uhr, weil das wirklich wichtig ist. Wir senden eigentlich nicht so gerne unsere Filme um 7:45. Dienstags müssen wir gegen die Kanzlei ran in der ARD, früher auch gegen andere sehr erfolgreiche Formate, sondern wir gehen lieber auf die Zeit nach dem Heute-Journal, 21:45. Das ist für uns perfekt, gerade auch für 37 Grad. Da haben wir genau die Zuschauer, die wir für das Format haben wollen. Und ein Beispiel mal, als wir 37 Grad ein bisschen besser ausstatteten für die Primetime und eine Langzeitbeobachtung machten über deutsche Schulen mit Lehrern, Schülern und Eltern, sind wir auf 7:45 gegangen und haben da 5-6% gemacht. Und dann niemals zu erwarten, dass wir so schlecht da laufen würden, und haben den zweiten Teil dann auf 20:15 gelegt, der nicht nur sehr viel mehr Marktanteil hatte, sondern auch mehr Millionen Zuschauer. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man manche Stoffe verschonen sollte von der Primetime, sondern eher in die zweite Primetime geht. Da haben wir auch Les Cosmos liegen, ist ideal. Und Terra X, das ist halt eben unsere Ausrichtung. Wir haben etwas weniger Dokumentarfilm als die ARD, ich glaube 2 weniger, weil das kleine Fernsehspiel macht, glaube ich, 10 pro Jahr. Aber unser Fokus, das ist zuzugeben, ist ganz klar Geschichte, Wissenschaft mit Terra X, ZDF History, den Zeitgeschichtsdokus am Dienstag und 37 Grad.
Fritz Wolf ist unser Zahlenexperte. Du hast ja schon mal eine Studie gemacht, 2003, alles Doku oder was, wenn ich es richtig weiß. Arbeitest du jetzt wieder daran, das nochmal sozusagen aktuelle Zahlen bereitzubringen? Haben die Herren bisher alles richtig gesagt?
Ist alles noch am Anfang, was die Fortsetzung angeht. Ja, also die Aussage, man muss manche Filme vor 20:15 Uhr schützen, da ist natürlich was dran. Aber die Antwort auf je früher, desto besser kann ja nicht sein, je später, desto besser. Und man kann sehr deutlich beobachten, dass die Dokumentarfilme, ausdrücklich jetzt Dokumentarfilme, sehr spät in die Mitternacht hineinlaufen, zum Teil bis auf so absurde Sendeplätze wie Sonntag 1.30 Uhr im Hessischen Rundfunk zum Beispiel. Sie haben gesagt, wir haben ja die dritten Programme, das ist ja der große Platz auch für den Dokumentarfilm. Ich habe mal in der Woche 41 nachgeguckt,
Hessischer Rundfunk 0, MDR 0, NDR 0, RBB 0, WDR 0, ZDF 0. Das ist jetzt natürlich nur eine Woche, aber sie ist nicht ganz untypisch. Also die dritten Programme haben tatsächlich keinen Platz für Dokumentarfilm. Die haben Platz für Dokumentationen, die haben Platz für sehr viel Lokales, für sehr viel Regionales, für sehr viel moderierte Dokumentationen, das alles, aber keinen Platz für den Dokumentarfilm. Also das stimmt tatsächlich nicht. Was stimmt, ist, dass Arte immer noch, obwohl auch Arte von 40 Dokumentarfilmplätzen für das Grand Format auf 12 Dokumentarfilmplätze für Locarno zurückgegangen ist, was für die Dokumentaristen ein ziemlicher Schlag ist. Und Dreisat hat eigentlich auch nur einen Dokumentarfilmplatz am Montagabend. Also so berühmt mit den... Ich rede immer vom klassischen Dokumentarfilm. Ich würde ganz gern was sagen zu der Frage 20.15 Uhr. Ich glaube, hier sind sehr viele Filmemacher, es wird niemand hier sein, der sagt, also jeder Dokumentarfilm muss auf 20.15 Uhr, das ist klar, das kann nicht funktionieren. Aber zwei Gegenfragen. Wir haben zum Beispiel einen Film, der ist jetzt 4 Jahre alt, More Than Honey, war der meistgesehene Dokumentarfilm in der Schweiz, ist sehr oft in den Programmen gelaufen, ist oft wiederholt worden. Und wir haben jetzt am Montag Blasberg gehabt zum gleichen Thema, der so getan hat, als hätte er jetzt das Thema erfunden und auch aus dem Film zitiert hat, ohne seine Quellen kenntlich zu machen. Warum kann man nicht darüber nachdenken? Und wo sitzen bei ARD und ZDF die Köpfe, die prüfen, ob ein Dokumentarfilm möglicherweise doch tauglich ist? Meiner Überzeugung nach ist, More Than Honey wäre ein 2015 Film gewesen, wenn die ARD sich, oder das ZDF hat ja gar keinen Sendeplatz, wenn die ARD sich die Mühe gegeben hätte, diese Filme auch so zu bewerben, wie sie zwei Brüder bewerben oder wie sie sonst etwas bewerben. Denn das Publikum ist natürlich längst entwöhnt. Viele wissen überhaupt nicht, dass es lange Dokumentarfilme gibt. Da muss man natürlich aktiv etwas tun. Aber More Than Honey wäre ein 20.15 Uhr Film, meiner Meinung nach. Zweites kleines Beispiel, das System Milch von Andreas Pichler bei Arte auf 20.15 Uhr gewesen. Ein klassisch journalistisch recherchierter Dokumentarfilm mit einem Thema, das alle angeht. Wir alle kaufen Milch im Supermarkt. Wir alle sind mit den Nachrichten über Landwirtschaftspolitik konfrontiert. Auch das wäre ein Film, bei dem zu prüfen. Mir geht es ja erstmal darum, dass man überhaupt prüft. Ich habe das Gefühl, es ist überhaupt keine Kompetenz in den Sendern da, die in der Lage ist, zu unterscheiden, wo es Dokumentarfilme gibt, die für gute Sendeplätze geeignet sind.
Also ich möchte nicht den ganzen Abend über Sendeplätze reden, aber ich möchte doch diese Frage jetzt gerne an die Senderverantwortlichen zurückgeben. Ist das eine Beweglichkeitslücke, dass man einfach die Formate sozusagen so lange im Vorfeld plant und es einfach keinen Sendeplatz dafür gibt und diese Beweglichkeit nicht da ist? Oder ist es, wie Fritz Wolf überlegt, die mangelnde Kompetenz, das zu sehen? Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, also da war jetzt ein bisschen, was ich ja auch verstehe, Polemik drin. Also mangelnde Kompetenz, da glaube ich, dass ich den Senderverbund sehr gut kenne. Und wir diskutieren sehr kontrovers und immer dem Dokumentarfilm zugewandt, Sendeplätze und Stoffe und Möglichkeiten. Also die Kompetenz ist da und ich glaube, die Kompetenz ist auch spürbar. Was solche Vorschläge angeht, ja, also ehrlich gesagt, More Than Honey, wenn der Film 3-4 Jahre alt ist, das kann man allenfalls über das Thema dann noch kommunizieren. Warum man?
Ich meinte nicht mehr jetzt, sondern damals, als die Frage hätte stehen können, wo sendet man?
Ja, das ist aber, damals hatten wir auch keine Talksendung, die das Thema gemacht hat. Es ist ja immer eine Frage, wie passt das Thema? Und über Bienen reden wir seit 1-2 Jahren intensiv. Der Film war dann vielleicht ein bisschen zu früh da, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr in Details gehen. Nein, aber es ist doch wirklich so, wir müssen doch gucken, welches Publikum erreichen wir an welchem Sendeplatz, zu welcher Uhrzeit, mit welchem Thema. Und da kann man trefflich drüber streiten. Und hier im Saal sitzen natürlich viele, wenn wir jetzt rumfragen, die brauchen Bestimmtes, was wir im Programm erfolgreich machen, sicher nicht so. Wenn ich andere Leute frage, dann brauchen die sicher nicht so viel Dokumentarfilm, wie wir machen. Also es ist ja immer eine Gratwanderung und man wird es, wenn man Programmverantwortung hat und Sendeplätze verwaltet und letztlich verteilt, wird man es nie allen recht machen.
Aber das ist mir jetzt zu allgemein, muss ich jetzt leider sagen. Ja, ich weiß, dass da auch eine Logik drinsteckt, die ich auch verstehe und nachvollziehen kann. Aber es gibt doch auch sowas, ich glaube, das ist das, was Fritz Wolf meint, dass sie haben eine riesige Marktmacht ja auch, indem sie das Publikum eben auch an sich gebunden haben, dass man auch mal ein Thema setzen kann, wie jetzt eben bei More Than Honey oder auch bei den Milchpreisen. Sie tun es dann mit Tim Melzer und eben nicht mit dem Dokumentarfilm.
Entschuldige, wenn ich Ihnen da widerspreche. Wir setzen jede Menge Themen. Wir haben Eventprogrammierungen, wir setzen sehr gezielt Themen im fiktionalen Bereich. Wir machen Begleitdokus dazu. Wir müssen auch mal hier klar sagen, worüber reden wir, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Themen setzen wir genug in unserem Programm. Reden wir jetzt ausschließlich über den langen Dokumentarfilm oder reden wir über Dokus oder worüber reden wir?
Also nur wir reden Themen über den langen Dokumentarfilm. Genug. Wir reden aber über den Platz für den langen Dokumentarfilm und über die Frage, wie journalistisch kann oder muss er sein, damit er eine hohe Wahrnehmung im Fernsehsender hat.
Der Platz für den langen Dokumentarfilm im ersten ist im Regelfall 22.45 Uhr nach den Tagesthemen. In der Sommerpause, wenn wir keine Talksendungen haben, ist das der Platz. Und bei 90 Minuten ist es logisch, kann jeder rechnen, dass dieser Film über die 0-Uhr-Grenze geht, also bis 0.15 Uhr. Und es kann auch jeder, glaube ich, nachvollziehen, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die gelegentlich dazu führen, dass sich ein solcher Beginn nach hinten verschiebt. Wenn wir einen Brennpunkt machen, wenn eine politische Lage entsprechend ist, das wird immer wieder vorkommen. Und da sind wir und sehen wir uns auch natürlich in der Pflicht, dieses aktuelle Ereignis zu betrachten im Programm.
Danke. Frau Wille hat sich gemeldet und Frau Gerlach.
Also ich würde auch davon ausgehen, dass wir die Kompetenz im Hause haben, den Wert, den Stellenwert eines langen Dokumentarfilms einzuschätzen. Ich glaube, was uns fehlt, ist vielleicht manchmal der Mut zum Experimentieren. Wenn es was ganz Großes ist, also die nervöse Republik war was Besonderes und passte so in die Zeit und hat so wichtige Antworten gegeben, vielleicht hätte man da experimentieren sollen. Das ist das eine. Das zweite ist, das hat ja Herr Becker jetzt gesagt, dass die zweite Primetime, dass das ein feststehender Platz ist und bei linearen Fernsehen ist Struktur und Verlässlichkeit spielt eine Rolle. Und wenn Struktur und Verlässlichkeit eine Rolle spielt, dann finde ich aber auch, dass wir uns so viel Mühe geben sollten wie möglich, dass tatsächlich 22.45 Uhr 22.45 Uhr ist und nicht 23.30 Uhr. Ich weiß, dass es da immer Aktualitätsgründe gibt, aber wir sollten an der Stelle jedenfalls Verlässlichkeit schaffen. Und was ich im Moment den Eindruck habe, dass wir sehr stark analog diskutieren, also die großen Streaming-Anbieter, die hier mittlerweile, die großen internationalen Konzerne, die hier unterwegs sind, die haben mittlerweile auch das Dokumentarische entdeckt. Und es ist dort in den Angeboten. Und was wir machen müssen, ist, dass wir mit möglichst guten Verweildauern das dort so auffindbar machen und so ins Schaufenster stellen, dass die Menschen das dort entdecken und dass wir nach Möglichkeit es bewerben, auch im linearen Angebot, dass es rüberkommt. Da gibt es im Übrigen auch das noch, dass Cross-Promotion stimmt und dass wir das dort stark machen und dass die Menschen die Chance haben, auch zu Zeiten, vielleicht doch ein Stück eher als 22.45 Uhr, solche tiefgehenden Stoffe zu reflektieren, sich die Ruhe zu nehmen, auch am Wochenende vielleicht. Und da haben wir begonnen. Wir sind ja mit der ARD-Mediathek nicht die Allerschlechtesten. Wir haben also beispielsweise da Rubriken oder das heißt Must-See, dass wir also besonders darauf aufmerksam machen. Wenn Sie da reingehen in die Rubrik, dann werden Sie immer dokumentarische Produktionen dort entdecken. Dort machen wir darauf aufmerksam. Aber wo wir im Moment dran sind als ARD, ist, noch moderner zu werden, einen ARD-Player zu entwickeln, wo eben auch Personalisierungsgeschichten dabei sind, zu erreichen die Menschen auf diesem Weg. Und ich finde, dass der lange Dokumentarfilm hat auf diesem Weg wahrscheinlich noch eine viel größere Chance und wird noch viel mehr Menschen erreichen, wenn wir es richtig in das Schaufenster dort stellen. Und das ist was Besonderes, was zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört.
Frau Gerler.
Ja, die Fragestellung, der große Dokumentarfilm oder der Dokumentarfilm als Kulturgut, das es gilt zu archivieren und den Zugriff möglich zu machen, vielleicht sollte man das vielleicht zum Schluss auch nochmal vertiefen, das halte ich für sehr wichtig. Ich wollte aber noch drei Anmerkungen gerne machen zur Programmierung. Das eine ist, was Fritz Wolf sagte, die Zuschauer haben es verlernt, wir haben sie entwöhnt, etwas anzusehen, anderthalb Stunden oder seien es auch nur vielleicht auch nur 100 Minuten oder das, also wir haben sie entwöhnt, wir sind es entwöhnt worden, weil wir finden es dort nicht mehr. Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Mit Einführung des dualen Systems, mit Einführung des privaten Rundfunks ist diese Entwicklung eingetreten und hat sich kontinuierlich verschärft. Und wenn ich mir jetzt auch die Diskussion jetzt hier auch wieder anhöre, also im Hinblick auf die Fragestellung, warum man was programmiert, ist es die Logik des dualen Systems.
Und das weiter so.
Und ich denke, das kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk perspektivisch so nicht mehr tun. Ich will jetzt nicht von einer Legitimationskrise sprechen, aber die Legitimation wird sehr viel stärker hinterfragt. Und dazu gehört es eben auch, Produkte anzubieten, die ich eben nicht auf den privaten Sendern oder eben auf privaten Plattformen finde, sondern etwas, was, und ich sage es nochmal vielleicht ganz altmodisch, was ich eingangs auch bei meiner kurzen Begrüßung gesagt habe, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Integrationsfunktion. Und dies müssen wir bei dieser ganzen Debatte auch, denke ich mal, um 2018, es wird immer davon gesprochen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sparen muss. Ja, es mag richtig sein, aber das ist wirklich nur ein Teil der Debatte und aus meiner Sicht auch der politischen, vielmehr eben die Rechtfertigung, wozu Gebühren eben verwendet werden. Und dazu gehört es eben, Qualitätsproduktion zu entwickeln, weil der große Dokumentarfilm würde auf dem freien Markt nicht funktionieren. Da wird kaum einer Geld für bezahlen, außer man bettet es vielleicht in bestimmter Art und Weise ein. Aber so wollen wir das ja nicht haben. Also die unabhängige Recherche, die Zeit und eben der wirtschaftliche Druck, der nicht dahinter steht, das rechtfertigt Rundfunkgebühren. Das rechtfertigt eine Haushaltsabgabe. Und das ist eben neben Unterhaltung auch, klar, das ist auch vom Bundesverfassungsgericht auch abgesegnet, aber ich möchte bitte auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht nur unterhalten werden und ich möchte Stoffe auch nicht nur über Talkshows und über Hart aber fair vermittelt bekommen, sondern eben in die Tiefe gehen. Und das erwarte ich eben abends auch. Der dritte Punkt zur Integrationsfunktion bedeutet eben auch, Stoffe zu dann auch zu programmieren, wo ich das auch erfüllen kann. Und wie gesagt, das Bewerben von Angeboten wurde ja schon gesagt, also wie ziehe ich das Publikum auch eben hinein. Dazu gibt es werblich und beide ARD wie ZDF werben ja auch, also ZDF noch viel stärker für ihre Angebote, ihre guten Angebote im fiktionalen Bereich, auf Plakaten und Litfaßsäulen. Für Dokumentation wäre ich durch die Woche oder nicht darauf aufmerksam, nicht unbedingt darauf aufmerksam gemacht. Sie bewerben ihre Angebote auch auf in den Tagesthemen wird verwiesen, dann auf Produktion. Aber die Kette des Bewerbens könnte schon sehr viel dichter sein und dann die Zuschauerinnen und Zuschauer dort auch mitnehmen. Und ich denke mal, auch wenn die Quote dann nicht immer stimmt, aber sie sind ja eben jenseits des Drucks der Quote eben auch unterwegs.
Mhm. Herr Arendt, und Fritz Wolf, ich hab gesehen, dass Sie sich melden wollen. Ich würde Sie trotzdem ganz gerne noch mal einen kurzen Impuls setzen und fragen, Herr Bennett, ich habe Ihren Film jetzt gerade noch mal Democracy noch mal mir angeschaut im Vorfeld. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Es geht darum, wie die EU sich einem Datenschutzgesetz nähert, wie Abstimmungsprozesse verlaufen. Sie haben einen sehr charmanten, tollen Protagonisten. Insofern ist es sehr catchy, da auch reinzukommen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich hier von einem langen Bürotag nach Hause komme, das ist das sozusagen, wo ich sage, Mensch, das mache ich jetzt statt Günther ja auch. Reden wir jetzt aus Ihrer Sicht eigentlich, wo Sie auch gerade der Abräumer im Dokumentarfilmbereich sind, eigentlich von was völlig Falschem. Wollen Sie überhaupt mit Ihren Filmen und mit solchen Projekten in dieses Massenpublikum hinein? Oder hätten Sie nur gerne vielleicht das Produktionsgeld, was ein Fernsehfilm hätte, 1,3 Millionen, um Ihre Produktion zu machen?
Viele Fragen auf einmal. Vielleicht die erste Frage. Natürlich suchen wir das Publikum. Also in dem Film haben wir, also ich und die Produktion und die beteiligten Redakteure, die Absicht verfolgt, ein Milieu zu erschließen, das unerschließbar ist für das normale Publikum. Das geht nicht ohne, dass man sich einen Teil dieser Komplexität aneignet.
Sie zu ver- war auch keine Kritik, es sie war nur zu- eine Beschreibung.
Ja, ja, klar. Aber sie zu verweigern, hätte das Ergebnis nicht gebracht, dass man wirklich die Chance hat, zu verstehen, wie europäische Politik funktioniert. Also der Wille, zum Publikum zu kommen, ist da. Auf jeden Fall. Jetzt, was war die zweite Frage?
Ich wollte eigentlich sozusagen nur den Stachel setzen und zu sagen, ja, dass das Publikum, über das wir hier reden, wo ja die Vertreter der Sender auch zu Recht sagen, das ist flüchtig, das hat viele Alternativen. Das ist praktisch wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ja? Wenn ich den Paradiesapfel nicht nehme, dann nehme ich vielleicht die Popcorn-Tüte. Okay. Vielleicht ist ja auch was dran, dass von denen, die etwas ein anderes Angebot machen, sie sagen, das ist nicht mein Publikum, mein Film gehört ins Kino, mein Film gehört vielleicht auch auf die Streaming-Plattform, weil da jemand sich ganz bewusst dafür entscheidet, vielleicht auch wie ich gestern Abend Geld bezahlt habe und so, das gucke ich jetzt auch zu Ende.
Ja, also vielleicht
verstehen Sie das? Ich wollte einfach nochmal kurz fragen, ob das Fernsehen mit dem linearen Output, das es hat und dem So-Sein, das es hat, ob es eigentlich wirklich wir zu Recht in die eine Richtung fragen und die unter Druck setzen, dass sie Plätze frei machen, oder ob es vielleicht auch andersrum sinnvoll wäre.
Also das lineare Programm ist immer noch die Werbefläche für alles, was nachher im Stream zu entdecken ist. Die Mediathek steht ja nicht für sich alleine. Da werden die Marken geschaffen, um die entsprechenden Uhrzeiten. Also ich möchte sagen, anschließend, was Frau Gerlach gesagt hat, wir sind immer dabei, wenn es um die Selbstlegitimierung des öffentlich-rechtlichen Systems geht, dann ist Dokumentarfilm immer ganz vorne. Das war ja auch die Frustration, die uns dazu gebracht hat, in Stuttgart dann zu sagen, jetzt machen wir mal eine klare Note zu diesem Thema. Also es fällt uns wahnsinnig schwer, den Satz, wir sind Kernkompetenz des Öffentlich-Rechtlichen, und gleichzeitig gibt es uns nur 12-mal bis 14-mal auf ARD im Sommerloch. Das fällt uns schwer, das zusammenzudecken. Wir erleben die Marginalisierung des Dokumentarfilms, und zwar nicht nur im Programm, sondern auch in der Investition. Wie viel Geld fließt wirklich in den Dokumentarfilm? Das war das, was wir auch adressiert hatten in Stuttgart, dass nämlich Kalkulationsrealismus ist mittlerweile ein wichtiger Begriff geworden für die produktionellen Zusammenhänge. Er findet noch nicht statt, was das Thema Recherchen angeht, Autoren, Honorare, Regiegagen. Da arbeiten wir jetzt gerade dran, dass das quasi überhaupt ein Bewusstsein dafür schaffen. Ich meine, der Film, den wir heute Abend gesehen haben, der dauert 1,5 Stunden, aber die Herstellung hat ein Jahr gedauert für die Autoren und Regisseure. So hatten wir damals auch unsere Rechnung angestellt in Stuttgart. Wir haben einfach mal gemacht, ja, wie viel groß ist der Aufwand, der in so einem Film steckt? Und das sind halt schnell mal 2 Jahre für einen kreativen Dokumentarfilm. Und wie viel wurde wirklich investiert in die Autoren und in die Regisseure als die Haupturheber und diejenigen, die wirklich rausgehen, die Themen suchen, die Milieus durchdringen. Und da ist in den letzten Jahren, so erleben wir das, sind die Investitionen gesunken. Also man kann immer noch sagen, ja, wir halten unsere 12 Programmfelder frei für einen Doc-Film, was für sich spricht, würde ich sagen. Und gleichzeitig sinken die Investitionen in diese Filme. Das ist das eine. Das andere ist mein Gefühl, ich teile das mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die kompetenten Dokumentarfilmredakteure innerhalb der Sender immer weniger Spielraum haben, um eine eigenständige Interpretation ihres Programmauftrags auszuüben. Die sitzen da, die haben über Jahre, über Jahrzehnte diese Kompetenz aufgebaut innerhalb der Sender, und wir erleben eine Verjournalistisierung im Prinzip des Dokumentarfilms. Man kann schon daran erkennen, dass der Begriff Film immer verschwindet und Dokumentation dann eben nur noch auftaucht.
Ja. Fritz Wolf hat ja den Unterschied schon gemacht zwischen Dokumentation und Dokumentarfilm. Nochmal, weil es immer mal wieder als rhetorische Frage aufkommt, wir reden hier über den langen Dokumentarfilm. Wir haben noch gar nicht über das dokumentarische Essay gesprochen, also über Formen, die eben noch weiter von diesem journalistischen Begriff entfernt ist. Aber ich möchte jetzt gerne trotzdem nochmal mein Versprechen einlösen, Herr Ahrens.
Gibt ich erinnere mich kaum, was ich sagen wollte.
Ja, das, das war der Zweck. Nee, ich erinnere Sie gerne nochmal dran. Wir waren schon bei dem Thema auch sozusagen der Kompetenz und der Frage, warum gibt es so viele Dokumentationen, so wenige Dokumentarfilme. Jetzt kam nochmal das Stichwort auch dazu, verjournalistisieren wir sozusagen dieses Genre, damit es dann da reinpasst und in der zweiten Primetime ausreichend
Dann beeile ich mich jetzt mit meinen ganzen Gedanken. Erstmal habe ich nicht beobachten können in den letzten Jahren, dass wir das Dokumentarische irgendwo zurückgedreht hätten oder schlechter bezahlt hätten. Ob das 37 Grad ist oder 20/40/60 Dagmar Biller, ob das Terra X ist, das sind fast alles ausfinanzierte Programme, die wir anbieten. Niemand muss noch bei uns für Co-Produktionen um die Welt reisen, sondern bei Terra X verfügen wir über 300.000 Euro pro Sendung und bei 37 Grad über 75.000. Was mir bei den Budgets auffällt, ist, dass sie in meinen Augen stimmen, dass aber Journalismus in Deutschland, ob im Print- oder im Fernsehbereich, besser bezahlt werden könnte. Also wir haben ja die Verhandlungen gehabt mit dem Verband der Regie und haben Honorare für Autorenschaft und Regie nach oben bewegt, aber in meinen Augen ist da immer noch ein bisschen Platz. Ausfinanziert sind die Filme, aber ich finde, die Kreativität könnte in Deutschland besser bezahlt werden. Das ist mein einer Gedanke. Und der zweite, es muss doch hier auf diesem Podium gehen, um den abendfüllenden, kreativen, auch vielleicht autorengesteuerten Dokumentarfilm.
Genau.
Über den reden wir, nicht über die anderen Dinge. Und da verweise ich jetzt mal auf das kleine Fernsehspiel mit 10 im Jahr. Ich verweise auf Dreisat, die haben auch von der ZDF-Zulieferung 10 Dokumentarfilme. Die anderen kommen von Schweiz und Österreich und von der ARD. Über den Platz sollten wir auch kurz reden zumindest.
Mit wie viel, Geld? Wie viel Geld steckt da drin? In
bei den Auftragsproduktionen sind es um die 100.000 Euro und bei den Kino-Koproduktionen 80. Und dann geht halt, aber das ist nicht mein Metier, ich habe mich nur informiert, dann geht halt die Suche los nach Koproduktionspartnern bei ZDF Info, bei Arte, Fördergeldern und so weiter. Aber Grundstock sind da 100.000 Euro.
Und aber
Dreisat 80 dann? Nee, bei den 90-minütigen Filmen ist meine Zahl, die ich mir besorgt habe. Sonst muss ich nochmal.
Ne? Aber ich möchte jetzt trotzdem
noch. Und ja. Dann die Zeit. Ja? Ja. Es geht ja darum, an welche Zeit. Es ist wirklich die falsche Idee, immer wieder dieses goldene Kalb 20:15 zu bemühen, weil ich mich auch gar nicht daran erinnere, dass der Dokumentarfilm jemals im ZDF oder bei ARD um diese Zeit gelaufen wäre, 90 Minuten. Man muss darüber sprechen. Man muss darüber sprechen, ob das kleine Fernsehspiel mit 0 Uhr und ob andere Termine und die Zeit, ob das die richtigen sind und welche Filme man da anbieten würde. Den Film, den wir hier gesehen haben, war ein journalistischer Dokumentarfilm mit einer inhaltlichen Führung. Der war sehr klug gebaut. Es gab auch einen Kommentar, ein subjektiv anmuten, aber es gab ihn. Und der Film war von vorne bis hinten journalistisch. Und das sind in meinen Augen die Formate, die bei uns besser funktionieren würden als die Filme, die nach der reinen Lehre, und das sind die meisten, die ich so kenne, nach der reinen Lehre ohne Kommentar funktionieren müssen. Wo dann die künstlerische Freiheit eventuell ein bisschen vor dem Erkenntnisgewinn steht. Und das ist, glaube ich, eine Frage, eine Formatfrage, die hierher gehört.
Können Sie sich noch erinnern, wann die Erstausstrahlung war, um wie viel Uhr Ihres Films? Weißt du,
Ja? Ja, das war Sommer, also im Sommerloch sozusagen, in der Sommerpause 2011, also August 2011.
Da Uhrzeit?
Und wie viel Uhrzeit?
Achso, ja, ein Viertel vor elf. Ja, okay. Viertel vor elf, ja, selbstverständlich. Also, ja. Also ich möchte eine Sache noch, also nochmal sagen, mir geht es, also wenn ich so zuhöre, also mir geht es um etwas Grundsätzliches wie so irgendwie eine Ehre oder ein Respekt diesem Genre langer Dokumentarfilm gegenüber. Das ist tatsächlich, fehlt einem das sowohl in der Honorierung, wie das der David Bernett sagt, und es fehlt einem, also ich glaube, dass es geht halt, weil wir keine Quote machen, sind wir Nische und werden wir so ein bisschen so, Also man kommt sich manchmal so, ja, ist ja süß, ach, du machst noch Dokumentarfilme. Ne? Also so, weil jeder weiß, man verdient nicht viel damit. Und was ich nicht verstehe, also ich habe zum Beispiel früher lange in einem Verlag gearbeitet und in den Verlagen gab es immer oder gibt es diese berühmten Mischkalkulationen. Ja? Und dann sagt man, ja, wir machen ganz viele Sachen, weil wir damit gutes Geld verdienen und wir machen ganz viele Bücher, mit denen verdienen wir nicht viel Geld, aber es ist Ruhm und Ehre. Und ebenso, warum eben ist da der öffentlich-rechtliche Rundfunk also nicht irgendwie stolz darauf, sich dieses Genre eben leisten zu können und dann eben mit einer Quantität eben auch, also 10, 12, 13, 14 Filme im Jahr, es lernt niemand, wie Sie sagen, es lernt keiner mehr, eine Mischkalkulation und wir hegen und pflegen das und sind stolz darauf und dann werden auch die Filme besser und auch die Erfolge größer, weil ganz viele Leute hören irgendwann auf, also weil sie sagen, wir können davon nicht leben und wir machen was anderes. Gut, kann man vielleicht auch vorher sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Aber es geht um so eine Anerkennung und Respekt. Und warum muss es in allem immer die Quote sein? Weil letztendlich geht es immer um die Quote. Also ich glaube, das kennen hier alle Dokumentarfilmer. Der Film läuft im Fernsehen und wir sitzen sozusagen zitternd am nächsten Morgen, warten, was die Schalte ergeben hat. Daumen hoch oder Daumen runter. Und je nachdem, wie die Quote ist, ist es jetzt sozusagen vielleicht das Ende des Dokumentarfilms. Ja, Sie schütteln den Kopf, aber es ist so. Ich glaube, das können mir hier sehr viele bestätigen. Das könnten mir wahrscheinlich auch Redakteure bestätigen.
Also ich habe ja sehr lange, ich habe eine Zeit lang das Fernsehfilmfestival in Baden-Baden geleitet. Da gehört es auch zu meinen Aufgaben, systematisch die Fernsehfilme zu scannen. Und da sind es roundabout, wenn man ARD und ZDF zusammennimmt, so zwischen 150 und 200. Nur um da mal diese Zahl, wir machen 12 im Jahr, auch noch mal in ein anderes Verhältnis zu setzen. Also hat man einen festen Sendeplatz, hat man eine andere Notwendigkeit, auch Dinge zu zeigen. Manche Dinge wären ja auch sinnvoll, wieder zu wiederholen. Auch Fernsehfilme werden wiederholt. Die sind auch 90 Minuten lang. Das ist aber gelernt. Trotzdem haben die Kollegen vom Drehbuch ähnliche Schwierigkeiten, in ihrer Vorarbeit, Recherche wahrgenommen zu werden. Aber ich finde trotzdem, man muss es nochmal klar sagen, es ist jetzt kein Adelstitel, wenn so ein System sagt, wir haben 12 Sendeplätze. Das heißt eben, dass wir eigentlich meiner Meinung nach eher keinen Sendeplatz haben.
Vielleicht
und damit
jeden
auch
Freitagabend, von mir ist so. 10:45, von mir ist so spät, aber einfach einmal in der Woche, ich weiß.
Und es wäre auch sozusagen günstiger, weil das Fernsehfilm ist sozusagen kostet also mehr als doppelt so viel als durchschnittlich ein 90-minütiger Dokumentarfilm in ARD und ZDF. Aber 14. Wort
und nur eine kurze Anmerkung, also Odenwaldschule ist zum Beispiel 17 Mal gesendet worden in den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, also es ist extrem oft, also Arte dazu gezählt, eins Festival, im SWR zweimal, in den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Programmen. Ich weiß nicht, das Budget war damals 150.000 Euro. Und ich meine, das sind immer 90 Sendeminuten, 17 Mal. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie das rechnen, aber irgendwann amortisiert sich das doch auch. Also sprich,
also,
könnte man ja...
Ich würde jetzt gerne mal was dazu sagen, weil also sonst rege ich mich noch weiter auf und das ist nicht gut.
Aber könnten Sie ganz kurz, Herr Wolf wartet schon ganz lange.
Nur zwei kleine Anmerkungen zum Thema Respekt und Quote. Die ARD schreibt jedes Jahr seit 3 Jahren Top of the Talks aus, einen Dokumentarfilmpreis. Den hat letztes Jahr haben den Glaubenskrieg abgekriegt. Die sind auch ausgestrahlt worden. Allerdings dummerweise an diesem Tag waren die Royals in der Stadt und bums ist der Sendeplatz nach hinten verschoben worden, weil Boulevard first. Erste Anmerkung. Zweite Anmerkung, was die Laufzeiten angeht. Ich finde, die öffentlich-rechtlichen Sender beachten nicht genug, welchen Schatz sie eigentlich haben, welchen Programmschatz sie haben. Und das meine ich jetzt nicht mal kulturell, nicht allein kulturell, sondern auch tatsächlich. 17 Mal ist er aufgeführt worden. Der Versicherungsvertreter von Klaus Stern ist 58 Mal durch die Sender gelaufen. Der hat 5,3 Millionen Zuschauer gehabt. Da möchten sich aber viele andere Sendungen, die zur Primetime laufen, aus reinen Unterhaltungsgründen, alle Finger abschlecken, wenn sie so einen Zuspruch hätten.
Herr Becker, Frau Wille, Herr Arndt.
Also es ist ja jetzt vieles gesagt worden. Ich will ein paar Punkte aufgreifen. Also erstens, weil das Stichwort Respekt fiel. Respekt haben wir vor dem Dokumentarfilm und vor denen, die Dokumentarfilme machen, einen sehr großen. Zweiter Punkt, Quote. Wenn Quote ein Maßstab wäre, ich sage das jetzt mal sehr zugespitzt, würden wir keinen Dokumentarfilm machen. Das muss man einfach sehen. Und ich würde jetzt auch gerne mal, weil Herr Wolf, Sie haben das immer so von der Seite reingemurmelt, Boris Becker hatten wir um 20.15 Uhr platziert, ist aber, Sie haben offenbar an dem Tag nicht gesehen, nicht doch, um 20.15 Uhr gelaufen, weil an dem Tag Jamaika geplatzt ist und wir erst einen Brennpunkt und dann eine Talksendung ins Programm genommen haben. Dann wollte ich noch was sagen zu dem ZDF-Kollegen. Ich habe vorhin das schon angemahnt. Wir müssen sauber sein in der Betrachtung dessen, über was wir hier reden. Wir reden, so habe ich das verstanden, über den langen, abendfüllenden Dokumentarfilm.
Genau.
Der Kollege kommt dann immer mit Terra X und 37 Grad. Erstens sind diese beiden, wenn ich mich recht besinne, nicht 90 Minuten lang. Zweitens haben Sie mit dem langen, abendfüllenden Dokumentarfilm nicht wirklich viel zu tun. Das sind andere Dinge. Und ich sage jetzt auch noch mal, damit wir uns hier auch noch ein bisschen streiten, sonst wird es ja langweilig, der lange, abendfüllende Dokumentarfilm, da hat das ZDF, Sie können mir gerne widersprechen, im Programm, glaube ich, null, um es mal sehr deutlich zu sagen.
Nein, ich muss da jetzt mal was sagen.
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Seiten, das kleine Fernsehspiel.
Frau Wick, es ging, oder Herr Becker, es ging ja erstmal um das Dokumentarische im Fernsehen eben. Ne? Das waren die ersten Fragen und bei denen habe ich rekurriert auf 37 Grad und auf Terra X. Das ist ein Bildungsprogramm, mit dem wir uns gut sehen lassen können. Dann habe ich selber meine letzten Einlassungen, den langen Dokumentarfilm, extra hier nochmal gefordert für die Bühne. Insofern geht es an der Realität vorbei, was Sie sagen. Und beim kleinen Fernsehspiel haben wir die Tradition, 10 bis 11 Filme zu haben, die allerdings, was heißt allerdings, die im Nachwuchsbereich konzentriert sind, wo Autorinnen und Autoren die ersten 3 Filme lancieren können und danach gehen sie in der Regel zur Arte oder zur Dreisat. Insofern haben wir den Termin, der hoch reputiert ist.
Und wann fangen die an? 0.20 Uhr?
Ja, habe ich, ja.
Gut, ja, aber das finde ich super, ja, wenn die Herren sich jetzt schon gegenseitig fertig machen.
Ja, nur damit wir mal wissen, worüber wir hier reden.
Weil Sie sagten, wir hätten null.
Frau Wille hat sich noch gemeldet. Ich würde da aber gerne dann auch einerseits auch das sehr illustre besetzte Publikum auch mit einbeziehen und nochmal auf den Ausgangspunkt, den Frau Gerdach auch gesagt hat, nochmal auch eingehen. Vielleicht können Sie das auch ein bisschen schon als Perspektive nehmen. Wir sind ja an einem riesengroßen Medienbruch und wir sind an einem gesellschaftlichen Bruch, an dem die alten Mittel oft nicht mehr funktionieren. Das gilt ja zum Teil auch auf sehr hohem Niveau für das lineare Fernsehen. Also diese Frage, üben wir neue Strukturen ein? Brechen wir wieder etwas auf? Gehen wir Wagnisse ein? Findet das dann alles in der Mediathek statt? So habe ich es bisher verstanden. Oder müssen wir da nicht noch einen Schritt weitergehen? Das würde ich gerne, also auf diese Zukunftsperspektive würde ich dann gerne das noch einmal lenken. Frau Wille, aber Sie noch mal zu Sendeplätzen, Finanzierungen.
Die Diskussion hier abends zeigt ja, dass wir Gesprächsbedarf haben und dass wir diese dritte Programmwerkstatt offensichtlich brauchen, wo wir miteinander sprechen. Also es beschäftigt mich natürlich, wenn Sie sagen, Sie spüren da keinen Respekt und Wertschätzung. Ich kann Ihnen nur sagen für die ARD, dass der lange Dokumentarfilm gestern, heute und in der Zukunft zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören wird. Und wir haben uns auch klar bekannt, beispielsweise in dem Bericht an die Länder haben wir verschiedene Versprechen abgegeben gegenüber der Gesellschaft und den Bürgern. Und da ging es auch darum, welche Inhalte wir im kulturellen Bereich entwickeln wollen. Und da steht eindeutig drin, dass der lange Dokumentarfilm in der Zukunft auch zur ARD gehört. Und dass er in unserem Programm oder in unseren Telemedienangeboten da sein wird. Und dass wir ihn brauchen. Wir wollen auch an der Stelle, und das ist jetzt die Frage Zukunftsgerichtetheit, wir wollen auch ein Stück darüber nachdenken, wie schafft man das, so innovativ zu sein, dass wir in dieser Zeit viele Menschen ansprechen, viele Menschen erreichen. Und wir haben beispielsweise mit diesen neuen Eckpunkten 2.0, und das gilt auch für die Dokumentarfilme natürlich, dieses Leistungsmodell entwickelt, wo wir gezielt für erfolgreiche Dokumentationen, wo es Prämien gibt. Und wir haben das erste Mal das in diesem Jahr gemacht. Und beispielsweise sind auch durchaus 10 Dokumentarfilme dabei gewesen und 10 Dokumentationen. Wir reden über Entwicklungsgeld von immerhin 40.000 Euro, wo man über Innovation nachdenkt, über einen Entwicklungsvertrag, was Neues schaffen und gemeinsam darüber nachdenken, was können wir entwickeln. Und ich glaube schon, dass wir, und das haben wir eine der Werkstätten in Leipzig, ein Thema, was wir uns vorgenommen, neue Produktionsweisen, neue Erzählweisen im Bereich des Wissens. Also wie schafft man crossmedial zu erzählen? Wie schafft man sozusagen transmediale Erzählweisen? Wie geht das überhaupt in dem Bereich im Dokumentarischen? Und ich finde, dass das klassische Format klar seine, noch eine ganze Weile seine Existenzberechtigung, also man sich zusammensetzt und einfach mal nachdenkt, was gibt es jetzt eigentlich für Möglichkeiten für mehr Tiefenschärfe, für mehr dessen, was sozusagen an Gestaltungsmöglichkeiten auch durch die Internetwelt dazugekommen ist, darüber gemeinsam nachzudenken, Erwartungshaltungen eben auch zu artikulieren und überhaupt zu entdecken, diese Welt. Darum muss es uns gehen. Und ich finde, da hilft auch nicht weiter, wir reden jetzt über die Sendeplätze, die gehören dazu. Und ich habe auch gesagt, dass wir experimentierfreudiger sein sollen, dass wir verlässlich sein müssen. Aber wir müssen über die Inhalte ganz stark reden und wie wir es schaffen, das, was Sie zu Recht anmahnen, in einer Zeit, wo so viel auseinanderdriftet, wie wir die Gesellschaft zusammenhalten, wie wir Brücken bauen und welchen Stellen Wert und welche, wie auch Dokumentarfilm stofflich, erzählerisch in der Zukunft sein muss. Ich glaube, das muss uns damit beschäftigen.
Sind Sie Brückenbauer? Wollen Sie es sein?
Ja, natürlich. Also ich möchte an der Stelle noch was anderes erinnern. Also wir erleben es ja, dass viele junge Leute jetzt in die Filmakademien strömen, in die Filmschulen strömen, mit dem dezidierten Ziel, Dokumentarfilme zu machen. Und das machen sie nicht, weil sie einen Spleen haben und unbedingt als Kirchenmäuse leben wollen, sondern weil sie wissen, weil sie einem Ruf der Zeit folgen. Sie wissen, dass wir neue Verbindungen brauchen zwischen Realität, Publikum und dem Medium, das diese Verbindung herstellen kann. Und die Leute sind bereit, quasi das dokumentarische Abenteuer auf sich zu nehmen, neue Erzählformen zu finden, neue Geschichten zu filmen, andere Sichtweisen, andere Ästhetiken zu entwickeln, die uns einen Anschluss an unsere Zeit erlauben. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das betrifft jetzt alle Sender, haben die letzten Jahre damit zugebracht, alles durchzuformatieren. Das heißt, das, was an dokumentarischem Abenteuer stattfindet, ist sehr limitiert. Es ist an der Zeit, diese Formatierung wieder aufzubrechen. Und wenn es heißt, wir reden über neue Formen, dann heißt das nicht nur Transmedialität. Das sind zum Teil andere Kompetenzen auch. Das sind andere Leute, die mit anderen Dingen umgehen, die YouTube gemacht haben zum Beispiel. Das sind aber nicht die Leute, die diesen genauen Blick herstellen, um den es hier geht und von dem wir hier sprechen. Also die Experimentierfreudigkeit, glaube ich, ist nicht nur eine Frage der guten Laune, sondern es ist zwingend, würde ich meine sagen, für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das zu tun, um das herzustellen. Weil die Kritik, die ist ja laut, die vom Freudturm kommt. Es wird immer wieder gesagt, wo ist es? Wo ist das Experiment? Wo ist das Neue? Wo ist das Besondere? Und wir warten auch drauf, wir sind bereit, es zu leisten, unter besonderen Bedingungen. Aber ich würde auch... Ich würde auch immer sagen, also wir müssen auch, wir reden über Programmplätze, über Formen, über Kreativität und so weiter. Es geht letztlich immer auch ums Geld. Es geht darum, wie viel wird wirklich investiert in dieses Format. Wir sehen, es ist ein Format, das eine Langzeitauswertung ermöglicht. Das amortisiert sich wirklich sehr schnell, tatsächlich. Wie viel Geld ist denn wirklich drin? Das ist meine eine Frage. In der Herstellung von Dokumentarfilmen. Was ist das jetzt im Verhältnis zu den anderen Budgets? Und das eine, das andere ist, wir wollen auch in die Auswertung im Netz, wir wollen dahin, aber wir können es nicht gratis machen. Die Produzenten investieren in diese Filme, sie haben immer Eigenanteile. Sobald ein Sender sagt, ein tolles Thema, guter Film hier, 50.000, ich bin dabei, heißt das gleichzeitig, sucht er den Rest des Geldes woanders. Und dann entsteht ein Förderzirkus, wo man dann durch muss. Das kann ein Jahr dauern. Und bedeutet auch, dass die Produzenten investieren, die Autoren auch. Und das muss auch wieder zurückkommen. Wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir gehen in die komplette Auswertung, auch in den Mediatheken, unbefristet, dann muss das was kosten. Wir wollen zum Publikum, auch über das Netz, auch über die Streaming-Angebote, aber wir können es nicht gratis machen.
So, ich ich denke, wir haben es jetzt sozusagen einmal auf jeden Fall alle Themen angesprochen. Ich würde Sie jetzt gerne einbeziehen in die Diskussion. Wir würden auch Mikrofone abgeben und vielleicht könnte der Saal wieder heller gemacht werden. Und wenn Sie sich melden, wäre es schön, wenn Sie kurz Ihren Namen sagen und gegebenenfalls auch, was Ihre Profession ist, aus welcher Ecke Sie zu diesem Thema gekommen sind, weil wir haben ZAP hier und dann wissen die dann auch, wer da gerade gesprochen hat. So, ich sehe jetzt als erstes Thomas Kufus. Da ist schon das Mikrofon. Produzent von Zero One. Das weiß ich zufällig, Thomas Kufus.
Ja. Guten Abend.
Und dieses Films. Vielen Dank nochmal für die Vorführung.
Genau, der Film, der gerade gelaufen ist und der Film Mors and Honey, der gerade von Fritz Wolf auch zitiert wurde. Deswegen fühle ich mich etwas angesprochen, das hier was zu sagen. Es war so viel von Kompetenz die Rede, Herr Becker. Ich glaube, die Kompetenz ist in der Tat in der ARD extrem vorhanden. Unter den vielen Redakteuren, die in der ARD für Dokumentarfilm zuständig sind, gibt es viele, mit denen wir zusammenarbeiten und gerne zusammenarbeiten, nach wie vor. Nur wenn der Raum nicht da ist und die Möglichkeit nicht da ist, dann ist diese Kompetenz halt einfach immer begrenzt. Warum kann man nicht, wir Produzenten, Regisseure und die Redakteure zusammensitzen, sich wirklich auch die Themen überlegen, die Themen herstellen, die sozusagen das Zeug haben, auch mal in der Primetime bestehen zu können oder in der Second Primetime, aber dann auch wirklich gesetzt werden, wie andere Filme, die dann nicht immer, also wie andere Filme, die auch nicht gerne verschoben werden. Warum kann man sowas nicht ermöglichen, dass es da einfach mal Plätze gibt, die sozusagen, ich sage jetzt mal wirklich für solche besonderen Themen, die Odenwaldschule damals, das war ein Riesenthema in der gesamten Öffentlichkeit und trotzdem wurde der Film vergleichsweise versteckt. Mors and Honey, die Bienen, das war auch damals schon ein großes Thema. Der Film war nicht zu früh. Die Zeitungen waren voll davon. Und der Film hat im Kino in Deutschland über 200.000 Zuschauer. Das ist eine Riesenmenge für Kino heutzutage. Wer geht schon in einen Dokumentarfilm, das wissen Sie selbst, und bezahlt dafür abends an einem Donnerstag oder wann auch immer, bezahlt dafür viele Euro, um sich einen Dokumentarfilm anzugucken. Das machen nicht viele. Das heißt, die Bereitschaft ist absolut da, diese Filme zu sehen. Man muss es natürlich wagen und auch mal sagen, okay, heute läuft mal kein Krimi oder kein sozusagen gelerntes Format, sondern heute läuft ein Einzelstück, ein singuläres Stück. Aber Kompetenz ist da, nur sie muss richtig eingesetzt werden und dann den Raum bekommen, den Rückraum, die Resonanz bekommen, dass sie auch wirklich an der Stelle sich entfalten und verbreiten kann.
Vielleicht kann ich in dem Zusammenhang noch Top of the Docs auch ins Spiel bringen. Das ist ja ein Wettbewerb, in dem die ARD auch Themen vorgibt und sozusagen schon bei der Entwicklung des Stoffes teilhat. Das müsste doch eigentlich sozusagen wie so ein Fließband dann in den perfekten Film führen, den man ja auch bestellt hat und den man dann auch prominent zeigen kann.
Gut, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Top of the Docs, ja, fange ich damit an. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, gibt hier Kollegen, Kolleginnen im Raum, die diesen
die
Prozess
schon haben.
Auch begleiten, die auch mit mir in der Jury sitzen. Das ist immerhin, da sind immerhin 250.000 Euro ausgelobt für einen Dokumentarfilm. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich mache das jetzt im dritten Jahr. Und die Erfahrungen davor sind ähnlich. Wir haben manchmal das Gefühl, dass das gar nicht interessant ist. Es gibt relativ wenig Einreichungen. Manchmal muss man sozusagen nach gerade Produzenten und bekannte Firmen auffordern. Und das wird jetzt auch nicht für Freude sorgen. Ich sage Ihnen aber auch, das ist nicht alles Gold, was glänzt, was da eingereicht wird. Da sind, ich sage es mal andersrum, wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr, der Prozess läuft noch, größere Probleme, 5 für die Endauswahl zu finden. Und es gibt einige Produzenten, die auch ganz klar erklärt haben, dass sie da gar nicht einreichen wollen, aus unterschiedlichen Gründen, die ich nicht verstehe. Also wir finden schade, wir finden, das ist eine Chance. 250.000 Euro für einen Dokumentarfilm ist nicht wenig. Manchmal kommt dann auch noch was obendrauf. Und die Filme, die da bisher prämiert wurden und den Preis sozusagen gewonnen haben, die konnten sich ja auch alle durchaus sehen lassen am Ende. Das dazu. Zu dem anderen Punkt. Also erstens freue ich mich, dass Sie den Kolleginnen und Kollegen in den Landesrundfunkanstalten Kompetenz unterstellen. Das sehe ich auch so. Ja, und Sie beschreiben ja den richtigen Weg. Aber dann müssen die Stoffe kommen. Und ich sage nochmal, wir haben 12 Plätze für den langen Dokumentarfilm sicher. Es werden meist 14 bis 16. Ich kann und werde heute Abend nicht sagen, es werden in Zukunft 20 sein. Das
Schade.
Kann ich nicht, mache ich nicht. Das wäre auch unredlich, weil es wird nicht so sein. Aber das, was wir haben, da bemühen wir uns möglichst natürlich in Zusammenarbeit mit den Produzenten, mit den Dokumentarfilmern, das Bestmögliche ins Programm zu heben.
Ja, ja. Also ist ja, darf ich? Ja, ich will, das kann ich. Ja, okay, gut, ja, verstehe. Moderatoren geben nie das Mikro ab, das ich weiß. Nee, ist okay. Nee, ist okay. Nee, aber ich finde interessant, wie Sie sagen, Sie kriegen nicht die guten Projekte eingeschickt. Das heißt, es stimmt tatsächlich was nicht. Weil, wo sind denn die guten Projekte? Warum kommen sie nicht an? Oder entscheiden sich die Leute, keine guten Projekte da einzuschicken, weil sie wissen, es sind 250.000 Euro und es ist womöglich unterfinanziert, um ein Projekt herzustellen, das wirklich gut ist?
Lassen wir kurz so stehen. Hier gab es eine Wortmeldung.
Ja, Thomas Frickel, Dokumentarfilmer und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, einer Organisation, die seit Jahren eigentlich sich wie in einer Zeitschleife fühlt, weil diese Diskussion sich natürlich rituell von Zeit zu Zeit wiederholt. Und da kommt auch immer wieder das Gleiche. Wir werden also dann seit das Fernsehen so ein bisschen als Nischenprogramm gebrandmarkt. Und ich glaube, das stimmt nicht und das stimmt zunehmend nicht mehr. Frau Gerlach hat das ja auch schon gesagt. Im Zuge der Legitimationskrise, ich benutze das Wort jetzt einmal, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sind wir, und David hat es ja auch angesprochen, eben gut genug, nach außen hin zu signalisieren, wir machen das ja. Aber dann macht man halt sowas wie die Ausschreibung eines langen Dokumentarfilms in Form eines Preisausschreibens. Also das ist doch kein Wettbewerb, dass Sie Ihren Auftrag erfüllen. Und der Dokumentarfilm gehört zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie versuchen da ein Event draus zu machen, statt dass Sie das als eine Selbstverständlichkeit empfinden und den Dokumentarfilm gewissermaßen dem Dokumentarfilm in Ihrem Programm zu einer Regelmäßigkeit verhelfen. Ich glaube, das kann sich die ARD leisten, einen Dokumentarfilm in der Woche zu senden, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich glaube, sie kann es sich auch leisten, als ein gebührenfinanziertes Fernsehen, das eben nicht diesem Quotendenken unterworfen ist, beispielsweise mal einen Tag sich zu verabschieden von der Diskussion um Marktanteile und Quoten. Ja? Und dann einfach auch ein Publikum aufzubauen. Das muss nicht um 20.15 Uhr sein, das kann ja in der zweiten Primetime sein. Aber der Wille und die Konsequenz, sowas auch wirklich zu einer Säule zu machen, und das Wort von der Säule stammt von Frau Hieronymi, die ja mal Vorsitzende der Gremienvorsitzendenkonferenz war, der scheint mir immer noch zu fehlen. Ja, darauf deuten halt solche Sachen wie Top of the Docs hin, die also doch gemessen an dem, was dann tatsächlich passiert für den Dokumentarfilm im Fernsehen, so ein bisschen ein Mäntelchen sind.
Wie gibt es denn eine Wortmeldung? Ja, ich bin Michael Kuckert. Ich bin oder verdiene mein Geld als NDR-Kameramann und habe so die Möglichkeit, hobbyartig Dokumentarfilm zu drehen, also jüngster Film Neben den Gleisen, Weltbahnhof mit Kiosk. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also durch meinen NDR-Alltag komme ich ja an viele, viele Inhalte, an viele Stoffe vorbei, wo ich plötzlich sage, es gibt bestimmte Sachen, die können nur in Form des Dokumentarfilms erzählt werden. Und das ist, glaube ich, dieser Odenwald-Film, auch der zeigt, dass bestimmte Inhalte eigentlich, glaube ich, nur über diese Form vermittelbar sind. Und ich glaube, dass das ein Denken sein kann, wo man einfach sich überlegt, gibt es bestimmte Stoffe, da muss der Dokumentarfilm ran oder da gibt es diesen Vorschlag. Und wenn man so denkt, dann hat man vielleicht auch gesagt, okay, man will diese Geschichte Odenwald in einer Dichte oder in einer Vielschichtigkeit erzählen. Und jetzt gucken wir haben das wir haben den Dokumentarfilm dafür. Und wie können wir das eigentlich dann realisieren? Und wie können wir so etwas bewerben? Ich glaube, diese Denkweise muss anders werden, dass der Dokumentarfilm als Methode, als Möglichkeit betrachtet, geschätzt wird und in seiner Einmaligkeit auch betrachtet werden muss.
So, der Ostflügel hier auch mal ran. Ja, bitte. Ja, ja. Sonst machen wir erst die da hinten, sind näher am Mikrofon und dann die Dame hier vorne.
Ja, also mein Name ist Christoph Bökel. Ich habe Film studiert und mache seit 40 Jahren Dokumentarfilme, für die ich auch immer wieder mal Preise bekommen habe. Will sagen, meine Themen und auch wie ich sie bewältige, sind nicht die schlechtesten. Ich habe jetzt die letzten Jahre immer wieder diese Podien verfolgt, kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, da gab es noch diese großen Elangen, wie viel tun wir doch für den Dokumentarfilm und wir werden noch mehr tun, es wird alles noch besser und man hat tolle Rechenbeispiele bekommen, wie viel Dokumentarfilm eigentlich gezeigt wird und dann hat man sich immer ein bisschen am Kopf gekratzt und hat dann überlegt, was habe ich denn alles so gesehen und dann kam einem das doch ein bisschen merkwürdig vor. Jetzt haben wir neue Sprachregelungen. Jetzt habe ich, das habe ich dieses Jahr schon mehrmals gehört. Jetzt haben wir das Wort Respekt vor dem Dokumentarfilm. Da sage ich ja, wunderbar, Respekt ist ja was Schönes. Aber das könnte sich ja auch mal irgendwie ausdrücken. Ich meine jetzt nicht nur alleine in Sendezeiten und auch der finanziellen Anerkennung der Arbeit, die wir leisten, sondern auch im ganz normalen täglichen Umgang. Ich bin nicht der Einzige, ich rede mit sehr vielen Kollegen, weil ich habe die AG Doc mitgegründet und da ist man in guter Kommunikation. Es geht mir und sehr vielen Kollegen so, dass man von diesem Respekt, wenn man eine Redaktion anruft und sagt, ja, ich habe hier ein Thema, ich habe auch ein bisschen Erfahrung, das könnte durchaus bei euch reinpassen, ich weiß ja, was ihr so alles macht, da erlebe ich das immer öfters, dass man überhaupt niemanden mehr sprechen kann. Nach dem 10. Mal heißt, schon nach dem 2. Mal sagt die Sekretärin, ja, schreiben Sie doch eine E-Mail. Da weiß ich schon, da kann ich mich erschießen, weil da passiert fast nie was. Gelegentlich kriege ich dann aus dem Computer eine Standardablehnung, wo ich denke, wer hat denn das? Hat das überhaupt jemand gelesen oder worum geht's da? Und das ist nicht nur ein Eindruck, den ich habe, sondern der ist ganz weit verbreitet. Das heißt, er scheint also doch ein bisschen der Wirklichkeit verhaftet zu sein. Und da würde ich doch gerne auch noch mal was von Ihnen dazu hören. Danke.
Möchte jemand antworten?
Also kann ich ganz klar sagen, für uns, für den MDR. Also wir haben im Haus klar noch Vorgabe, dass die Produzenten, die mit Anliegen kommen, mit Überlegungen, mit Konzeptionen, dass es dort eine Antwort gibt innerhalb von einer bestimmten Zeitspanne, die vorgegeben ist. Und dass es nicht eine Aussage ist, die irgendwie ein Textbaustein, sondern dass man das geprüft hat inhaltlich und dass man erwarten kann, dass man eine ordentliche Antwort bekommt, wenn man sozusagen mit einer eigenen Idee und mit einer eigenen Vorstellung kommt. Und ich hoffe, dass es die Spielregeln überwiegend in den Häusern gibt. Und deswegen haben wir uns ja auch in Leipzig getroffen. Also es gab ja solche Dinge. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Genau. Und darüber muss man reden und da muss man es konkret machen. So, ich habe eine Erwartungshaltung. Und also ich habe zumindest in unserer Diskussion in Leipzig, und es haben sich 160 Leute getroffen in diesem Jahr, vor ein paar Wochen. Da waren viele Redaktionen aus den ARD-Anstalten vertreten. Viele Produzenten waren da. Und das war eine Offenheit. Und man muss genau auch darüber reden, weil das gehört zur Wertschätzung und zum Respekt damit dazu, dass man erwarten kann, dass man eine ordentliche Antwort kriegt.
Würde ich mich gerne anschließen. Also wir haben auch die Anweisung bei uns, ich sage nochmal 37 Grad, auch wenn es der Pecker nicht so gerne hört. Natürlich werden die Vorschläge beantwortet. Dann müssten Sie einfach sagen, welche Redaktion es sich da handelt. Aber bei uns ist es eine klare Vorgabe, dass also Themen, die reinkommen, beantwortet werden, per E-Mail natürlich in erster Linie, weil man dann sofort eine Vorlage hat und sich mit dem Stoff befassen kann. Das ist mir dann manchmal lieber als ein Erstkontakt über Telefon. Sondern wir kriegen erst die E-Mails mit den Stoffvorschlägen und dann telefonieren wir. Das würde mich interessieren, wer das bei uns gewesen sein sollte.
Gut. Das würde ich dann gerne in die Zeit nach der öffentlichen Debatte führen. Ich habe jetzt hier noch die zwei Wortmeldungen hier, dann nochmal Thomas Kufers. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt schon über die Zeit des langen Dokumentarfilms hinaus sind. Und schon uns Richtung Kinoformat zeitlich bewegen, aber wir haben hier Open House und wir haben, solange Sie noch Fragen haben, und will ich das auch gerne noch offen halten.
Bitte Sie jetzt. Also
Sie hat sich schon sehr lange gemeldet. Wir bräuchten vielleicht hier ein Mikrofon.
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Mein Name ist Dagmar Scheibert. Ich schreibe immer unter meinem Namen, dass ich mein Geld mit Print und Film verdiene. Ich habe sehr viele Kurzbeiträge gemacht. Ich habe jetzt einen Kurzfilm hoffentlich dann im Festival laufen. Ich habe eine Frage, und zwar, Film soll ja auch integrieren. Also hat diese Aufgabe, wie gesagt, wurde der die Integrationsfunktion. Wie viele Haushalte sind schon oder noch nicht digital angeschlossen, also können nicht die Streaming-Dienste empfangen? Weil es geht darum, dass gesagt wurde, man kann dann in die Mediathek. Ich glaube aber, dass in Deutschland nicht sehr viele, also ein Teil der Haushalte, die man auch gerade ansprechen möchte, noch nicht die Mediathek, die Filme in der Mediathek empfangen kann über Streaming-Dienste. Weiß das jemand?
Also ich glaube, es waren jetzt aber in dem Falle nicht die Streaming-Dienste gemeint, sondern es waren von ARD und ZDF die Mediatheken gemeint. Jetzt könnten wir davon ausgehen, dass jeder, der einen Router zu Hause hat und eine einigermaßen stabile Datenleitung oder so, müsste das eigentlich bekommen. Und da sind die Zahlen wirklich rasant wachsend, dass diese Ausstattung mit Internet bundesweit besser als Antennenfernsehen, also glaube ich, inzwischen.
Ich weiß es auf dem Land, es ist nicht so gut ausgestattet. Ja,
Mediathek auch. Wobei also die letzte ARD-ZDF-Online-Studie aus diesem Jahr hat gesagt, dass 90% aller deutschen Online-Nutzer mittlerweile sind, online unterwegs sind. Also, und dass der flächendeckende Breitbandausbau eine politische Aufgabe ist. Und hoffentlich, wir sind nicht vorne in Europa, Deutschland, das ist richtig, aber dass es auch in die ländlichen Bereiche immer mehr geht. Ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren sich vollendet. Das ist höchste Zeit.
Man muss aber auch, glaube ich, sagen, dass natürlich dieses On-Demand-Schauen in den Mediatheken kein Verhältnis zu dem ist, was passiert, wenn sie etwas auch um 22.45 Uhr ausstrahlen. Also das ist dann eben auch dieses Longtail, dass jetzt nicht plötzlich alle Leute den Boris Becker-Film sofort in der Mediathek gleichzeitig sehen. Ne? Das ist schon eine andere Art der Auswertung.
Aber bis zu 200.000 oder so bei Dokumentation.
Ich will es auch nicht kleinreden, aber es ist was anderes als 1,2 Millionen im linearen Fernsehen.
Bitte Sie. Hallo. Hanna Pilatzik, Filmjournalistin. Ich wollte fragen nach der Flexibilität der Sender, so jenseits der fixen Sendeplätze. Das ist eine wichtige Diskussion, aber manchmal passt ja auch Realität nicht in so ein Format rein. Und mich beschäftigt diese Frage, seitdem ich gesehen habe, was mit dem Film Hier sprach der Preis passiert ist. Den haben Sie wahrscheinlich alle nicht gesehen, weil der nur auf Festivals lief, da war sehr erfolgreich. Da geht es um die Auflösung eines Praktikermarktes. Über den bricht ein Chaos rein, als es die Auffanggesellschaft gibt. Es bleiben zwei Beschäftigte übrig und ein englischsprachiger Auflassungsverwalter. Und diese drei Leute bestreiten einen Praktikermarkt für 4 Wochen lang alleine. Und die Filmemacherin hat das gefilmt. Ist unglaublich lustig und sehr, sehr berührend, weil so Globalisierung und persönliche Schicksal alles da so zusammenbrechen. Der Film ist nie im Fernsehen gelaufen, soweit ich weiß.
Hatte er denn Fernsehfinanzierung, frage ich?
Nee, eben nicht. Mhm. Die junge Filmemacherin, die das gefilmt hat, das war der Praktikermarkt in ihrem Heimatdorf, die hat keinen Förderantrag geschrieben, sondern ist, als es passiert ist, mit der Kamera dahin gefahren und hat das eben eigenfinanziert, die 5 Wochen lang, die sie filmen konnte, gefilmt. Und der war dann zum Schluss 70 Minuten lang, die perfekte Länge, weil dann die Geschichte auserzählt war. Und wie gesagt, dieser Film ist nie im Fernsehen gelaufen, weil er halt eben keine Senderbeteiligung hatte, weil es in der Realität nicht ging, die einzufordern, und weil er halt eben nicht in die Formatlänge von 45 Minuten oder 90 passte. Und ich würde halt eben fragen wollen, was passiert bei Ihnen, den Sendern, um solchen Eventualitäten halt gewachsen zu sein? Weil Sie haben ja gesagt, wir gucken auf Realität und wollen die abbilden. Gibt es da überhaupt die Möglichkeiten in Ihren Strukturen?
Das ist natürlich jetzt die hohe Schule. Nicht formatiert in der Länge, keine eigene finanzielle Beteiligung, trotzdem ausstrahlen.
Kriegen Sie hin, oder?
Ja, dann kann man auch einen Lizenzkauf machen. Ich will den speziellen Fall, ich weiß nicht, ob das einem Sender angeboten wurde, will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was die Längen angeht, da sind wir schon längst nicht mehr dogmatisch. Also ich sag mal, wir haben am Montag Bimbis gesendet von Stefan Lambi, das Ding war 75 lang, wir haben inzwischen 60er Längen und ich sag auch ganz ehrlich, da ich ja auch die Nöte der Programmplanung, zumindest was das Erste angeht, durchaus kenne. Gelegentlich sind mir 60 oder 75 Minuten lieber, weil damit kann man viel flexibler hantieren als mit 90 Minuten. Um das auch mal zu sagen, ohne dass ich jetzt wieder über den Wert des 90 Minuten langen Dokumentarfilms reden will. Aber aus Platzierungsgründen ist es einfacher. Denn wenn Sie selber sehen, ich sage es nochmal, es gibt ja auch Sehgewohnheiten. Und 0 Uhr, das sagt die Medienforschung ganz klar, 0 Uhr ist eine Grenze. Das ist die sogenannte Bettgrenze. Und Filme, die über 0 Uhr hinausgehen, werden schon oft deshalb nicht geguckt, weil sie eben über diese Grenze hinausgehen, die Leute am nächsten Tag arbeiten müssen. 60 Minuten, die um 22.45 Uhr anfangen, enden um 23.45 Uhr, 75 Minuten um 0 Uhr, sind für viele Leute einfach schon von aus diesem Grund, aus diesem ganz banalen Grund besser. Also formatiert und dogmatisch, was Sendelängen angeht, sind wir schon lange nicht mehr. Das ist kein Grund.
Gut, Sie haben wieder zurückgezogen. Thomas Kufus hat sich noch gemeldet und da hinten ist dann noch eine Wortmeldung. Ja. Ja, er war kurz, hallo Doris Metz, er war kurz vorher.
Ich würde die oder möchte die illustre Runde sozusagen im Publikum und auf dem Podium auch nochmal nutzen, um einen weiteren Vorschlag, was das Konstruktive angeht, zu machen oder den sozusagen hier in diese Runde zu tragen, weil es ja um Sendeplätze und um attraktive dokumentarische Arbeiten geht. Wir haben vor kurzer Zeit in der Deutschen Filmakademie, wo es ja auch eine große Dokumentarfilmsektion gibt, haben wir begonnen, über die Auswertungskaskaden nachzudenken, weil ein großer Teil der, sag mal, guten Dokumentarfilme, die auch aufwendig gemacht sind, damit auch sozusagen kofinanziert sind von Förderungen oder manchmal auch international kofinanziert sind, die dürfen ja in der ARD erst sozusagen gesendet werden, wenn die Themen häufig im Dokumentarischen schon ein bisschen out sind. Das ist ja ein Problem, das wissen wir als, vor allen Dingen als Produzenten, aber die Regisseure natürlich genauso. Wir wissen das natürlich sehr genau, dass es oft einfach sehr, sehr schade ist und dass die Themen dann durch sind. Bestes Beispiel ist, wenn der Film über Edward Snowden den Oscar gewinnt und er nicht ausgestrahlt werden kann, weil da noch ein Jahr Sperre drauf liegt. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, finde ich auch, dass das so nicht sein kann und dass man das durchbrechen muss. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen die viele wichtige Dokumentarfilmredaktion in die Filmakademie eingeladen und haben mit ihnen mal darüber gesprochen, wie man aus diesem sozusagen aus diesem Gefängnis rauskommt. Und wir hatten auch parallel uns mit der FFA unterhalten, die ja zuständig ist für diese Auswertungskaskaden. Und die Novelle des FFG, also des Filmfördergesetzes, hat da ja für den Spielfilm auf gar keinen Fall irgendwelchen Raum gelassen für die nächsten Jahre, für den Dokumentarfilm aber durchaus. Und nicht unbedingt, was die Fernsehkaske, also was die Fernsehauswertung angeht, aber ich hatte das Gefühl, wenn man mit Peter Dinges, dem Vorstandschef, spricht, wenn wir da interessante Angebote machen, gibt es da möglicherweise Lücken, ja, die das Präsidium überzeugen und womit man vielleicht Pionierarbeit leisten könnte. Unsere Idee ist, dass wir, wenn wir also Dokumentarfilme herstellen, die wirklich aktuelle Themen sind. Zum Beispiel hatten wir mal vor, einen Dokumentarfilm über den letzten Wahlkampf zu machen. Oder stellen Sie sich vor, wir würden einen Film über Peter Gauland gemacht haben, während der ganzen Wahlperiode. Und dann wäre die Wahl so ausgegangen, wie sie ausgefallen ist. Der Film wäre für eine Woche ins Kino gekommen und dann einen Tag im Fernsehen, ohne, also mit einem 24-stündigen Stream, aber ohne eine längere Verweildauer in der Mediathek, weil er natürlich von einem Verleiher im Kino und auf den anderen Medien weiter verwertet werden muss, damit er sich überhaupt nur einigermaßen sozusagen rechnet für ihn. Aber das Fernsehen würde für diese eine Ausstrahlung im Gegenzug eine richtige Werbung machen, eine richtige kleine Kampagne machen und den Film sozusagen wieder auf dem weiteren Weg befruchten, hätte aber den großen Effekt, hier super aktuell mit einem Film und einer Arbeit zu brillieren, sag ich mal, im besten Fall, die man sich sonst wahrscheinlich in dieser Form oft gar nicht mehr erlauben kann. Das sind so Gedankenspiele, die ich einfach mal hier in diesen Raum tragen möchte, an denen wir versuchen, sozusagen auch mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten, weil wir wissen ja auch, genauso wie Sie, Sie sind unter Druck, da muss sich irgendwas ändern. Und warum nicht an dieser Stelle den Deckel öffnen und ein bisschen Sauerstoff reinlassen?
Jetzt Doris Metz. Schon ein Mikrofon?
Ja. Ich habe ein Mikrofon. Ich habe eine Frage an die Frau Wille, und zwar bezüglich Verlässlichkeit ging mir durch den Kopf, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihre Putzfrau statt jede Woche einmal bei Ihnen sauber macht, nur im Sommer 2 Monate lang zu Ihnen käme, glaube ich, würde niemand von Verlässlichkeit sprechen, was die Putzfrau anbelangt. Wie kann man eigentlich sagen, es ist Verlässlichkeit, wenn 12 Dokumentarfilme im Sommer ausgestrahlt werden? Also wie kann man eigentlich ernsthaft sozusagen glauben, dass der Zuschauer das als verlässlich ansehen könnte, weil das sich gar nicht vermittelt? Also ich möchte die Bemühungen nicht runterrechnen, aber unter Verlässlichkeit versteht man eigentlich was anderes, weil dann müsste es wirklich sichtbar sein und auffindbar, nicht nur in der Mediathek, sondern im Programm, aus meiner Sicht. Und eine zweite Frage noch an Herrn Becker. Sie hatten ja gesagt, dass Sie in der ARD und sehr massiv gesagt Themen setzen mit fiktionalen Programmen und auch mal flankierend Begleitdokus machen dazu. Oder auch Themen setzen mit Talkshows, wie jetzt eben ungefähr 2 Jahre später mit dem Bienensterben, dass Herr Plasberg das auch entdeckt hat, nachdem, was Thomas Kufus vorher schon meinte, das Thema ja riesig Thema war in der Presse, Bienensterben auf und ab. Wieso kann man eigentlich nicht das auch mal umkehren, dass man wagt, mit einem Dokumentarfilm ein Thema zu setzen und eine Talkshow flankierend sozusagen das Thema hoch zu putschen? Also wäre das eventuell auch denkbar, einen Film zu setzen und das mal andersrum zu drehen? Damit könnte ich auch ein Thema setzen. Aber das klingt sozusagen aus Ihrer Sicht so, wie wenn das komplett undenkbar wäre.
Soll ich?
Frau Wille, ich kann anfangen. Ich hatte jetzt nicht im Blick, dass es natürlich noch viel stärker sein könnte, damit die Markenkraft noch stärker wird. Das hatte ich jetzt nicht gemeint mit der Verlässlichkeit. Verlässlichkeit meinte ich, wenn 22.45 Uhr sozusagen die zweite Schiene am Abend ausgewiesen ist und ganz häufig das Ganze dann nach 23 Uhr beginnt. Das ist für den Zuschauer nicht mehr verlässlich. Also dass er die Chance hat, wenn 22.45 Uhr der Starttermin ist, dass er tatsächlich da gucken kann und das beginnt. Das war mein Punkt, weil das ganz häufig war. Und weil ich sage, das kann nicht sein, dass gerade in dem Bereich, das so sich, das hat er ja beschrieben, wie das Zuschauerverhalten ist, dass es nach 0 Uhr sozusagen tatsächlich dann erkennbar ist, dass es dann bis nach 0 Uhr gehen wird und dass die Leute dann gar nicht dranbleiben, weil sie sagen, da gehe ich eh ins Bett. Das war mein Punkt, das habe ich mit Verlässlichkeit gemeint.
Ja, die Idee ist gut. Das werden wir auch machen. Es wird allerdings, sage ich auch dazu, von der Talksendung keinen 90-Minuten-Film geben. Es wird aber Dokumentationen vor Talksendungen geben, die meinetwegen 45 Minuten lang sind. Das werden wir machen, das haben wir auch schon gemacht und das werden wir auch wieder häufiger machen.
Letzte Wortmeldung hier vorne noch und dann kommt die Bettgrenze.
Hallo, 1, 2, hört man mich? Mein Name ist Christoph Weder, ich bin Student an der Filmuniversität Babelsberg, das heißt, ich bin einer von den vielen Regiestudenten, die irgendwann mal jetzt rauskommen und mein Wunsch ist, von Dokumentarfilm auch leben zu können. Wenn ich jetzt, ich war jetzt am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion der AG Doc und wenn ich mir die Diskussion immer so anhöre, denn es ist also meine Generation, für die ist, glaube ich, das dokumentarische Genre wichtiger denn je. Viele schauen zum Beispiel über Netflix sehr, sehr viele Dokumentarfilme. Und ich glaube, was halt Herr Bernhard auch schon gesagt hat, dass dieser besondere Blick genau das ist, was viele Zuschauer auch mitnimmt und was sie auch sehen wollen. wenn ich jetzt höre, es wird immer viel über Sendeplätze gesprochen, über 90 Minuten oder 60 Minuten oder über Quoten. Ich würde mir wünschen, als junger Filmemacher, und da sind wir auch in der Pflicht, dass wir gute Themen liefern, ganz klar, die kann man liefern, wenn man genug Zeit hat, wenn man Geld hat und eben nicht unter 100 Euro pro Tag verdient, wenn man solche Filme wie Democracy oder so macht. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass man halt die Strukturen aufbricht und gerade auch mit der jungen Generation, weil das Durchschnittsalter des ARD-Zuschauers ist weit über 60, wenn ich das richtig noch weiß.
Drauf an, was man für weit hält.
Das würde ich mir einfach wünschen, dass man auch der jungen Generation Vertrauen schenkt, dass man die, diese Strukturen ein Stück weit aufbricht und eben auch dem dokumentarischen Genre mehr Platz bietet. Wollte ich bloß nochmal gesagt haben, weil jetzt viele gestandene Produzenten zu Wort gekommen sind. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für unsere Diskussion. Heute ist ja Nikolaus. Ich erlaube mir einmal, Ihnen dafür als Dankeschön etwas zu schenken, dass Sie jetzt hier mit uns diskutiert haben. Es ist sicher eine Diskussion, die Sie häufiger führen müssen. Ich finde es toll, dass Sie sich so gestellt haben. Das ist eine DVD-Box, die wir mit Absolut Medien zusammen gemacht haben. Das ist unser Haus. Das sind Dokumentarfilme aus 4 Jahrzehnten von den Machern von Berlin, Ecke Bundesplatz. Es ist Fernsehen. Es ist toll. Es ist eine DVD, ein total altmodisches Medium. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ein bisschen Spaß damit haben. Und vielen Dank Ihnen und alle weiteren Fragen und Antworten jetzt draußen.